All stations OD on the briefing loop. This is a roll call. OM.
OM go.
Hallo und willkommen beim Wissenschaftspodcast Interessant mit mir Daniel Probst. Heute habe ich Elisabeth Kugler als Gast. Es geht um Zebrafische, Mikroskope, Augen und Gehirne.
Okay, vielleicht stelle ich Elisabeth kurz vor. Sie ist aus Innsbruck ursprünglich, lebt aber jetzt in England, also in Großbritannien. Sie hat einen Bachelor in Biologie von der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Ebenfalls den Master in Molekularbiologie von der Leopold-Franzens-Uni in Innsbruck. Und ihr PhD machte sie in Sheffield in Großbritannien und ist im Moment an der UCL am University College in London als Postdoc beschäftigt. Das ist so das. Habe ich etwas vergessen, Elisabeth?
Nein, ich glaube, das war eine perfekte Zusammenfassung.
Okay, super. Also vielleicht fangen wir an mit den Zebrafischen. Ich esse Fische vor allem, aber ich habe schon mehrfach gehört, dass Zebrafische auch ein ziemlich gutes Modell sind in der Biologie. Warum benutzt man Fische? Warum benutzt man gerade Zebrafische? Und warum braucht man überhaupt so ein Modell, ein Tiermodell? Das wäre vielleicht so eine erste Frage.
Das sind ganz viele Fragen, ganz viele Facetten. Das erste ist, warum braucht man Modellorganismus? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir einfach immer noch in der Biologie so viele Sachen nicht verstehen. Und es gibt ganz viele fundamentale Prozesse, die wir nach wie vor nicht verstehen. Und zum Beispiel in meinem momentanen Projekt, was wir untersuchen, ist zum Beispiel, wie sich das Sehvermögen entwickelt. Es klingt total fundamental, aber wir haben kein Verständnis, wie sich alle Zellen wirklich zusammenfinden und wie wir, was wir sehen, von außen durch unsere Augen zum Beispiel ins Gehirn übersetzt. Und da brauchen wir einen Modellorganismus, wo wir wirklich direkt studieren können, was passiert. In unserem Fall nehmen wir eben Zebrafische, weil sie sich außerhalb der Mutter entwickeln. Das heißt, wir können einen Fisch direkt beobachten, wie er sich entwickelt. Zum Beispiel im Menschen entwickeln sich die Kinder im Unterleib. Also wir brauchen MRI oder CT oder Ultraschall. Und können nicht direkt wirklich das Kind anschauen. Wir können das erst nach der Geburt. Und das Gleiche ist zum Beispiel bei Mäusen der Fall. Bei Fischen aber können wir direkt wirklich studieren, wie sie sich entwickeln. Und wirklich die fundamentalen Prozesse, zum Beispiel eben, wie sich das Sehvermögen entwickelt, sind erstaunlicherweise sehr, sehr gut wirklich konserviert zwischen den Fischen und den Menschen. Und das, also, und da können wir wirklich dann sehr fundamentale Fragen im Fisch stellen und dann hoffentlich verstehen, wie diese Dinge dann im Menschen passieren.
Und warum jetzt gerade Zebrafische und keine anderen tropischen Fische? Oder ich nehme an, sie sind klein, das ist sicher ein Vorteil. Aber gibt es sonst auch noch?
Ja, ich glaube, da gibt es einige Punkte. Es ist zum Beispiel jetzt auch der Killifisch, das ist ein Fisch aus Amerika, kommt immer mehr ins Spielfeld, einfach als zweiter Fisch sozusagen. Wir studieren aber auch an Forellen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel an der Uni Innsbruck als sehr gut studierter Fisch. Aber zum Beispiel der Zebrafisch ist wirklich seit den 70er Jahren ein Modellorganismus, der sich etabliert hat als sehr wichtig, weil erstens wir haben ein etabliertes Genom, also wir wissen sehr gut, welche Gene eine Rolle spielen. Wir haben eine sehr hohe Ähnlichkeit von den Genen zum Menschen. Zum Beispiel 70% der normalen Gene sind wirklich sehr, sehr ähnlich zwischen Mensch und den Zebrafischen. Und es ist sogar noch höher, wenn man sich krankheitsassoziierte Gene anschaut. Das ist ungefähr 85%. Aber auch, weil die Zebrafische transparent sind, wenn sie sich entwickeln. Also wir können direkt in den Fisch hineinschauen, wie sich das Gehirn entwickelt. Und auch, weil das Zebrafische ein sehr hohes Regenerationsvermögen haben. Zum Beispiel, wir können das Herz im Fisch verletzen und es entwickelt sich wieder zurück. Und das ist was, was wir im Menschen nicht können. Und einfach dieses Regenerationsverfahren ist was, das kann man jetzt im Fisch studieren. Und das könnte man jetzt zum Beispiel nicht in der Maus machen. Und das sind einfach verschiedene Punkte, die einfach wirklich den Fisch hervorheben als was ganz Spezielles. Und einfach Sachen studieren lassen, die man sonst nicht studieren könnte.
Ich denke, was sicher auch eine Rolle spielt, ist, dass wenn sich mal ein Modellorganismus etabliert und man den gut kennt, dann kann man natürlich auch besser darauf aufbauen, als mit etwas Neuem.
Und es sind jetzt, glaube ich, 50 Jahre ungefähr, also da haben wir jetzt sehr viel Wissen angesammelt, wie du richtig sagst.
Ja. Und ich habe auch schon vermerkt von, also ich kenne es natürlich aus meinen Biologiezeiten, wobei Molekularbiologie lief bei mir nicht so gut. Ich hoffe, meine Dozentin hört nicht zu. Aber bei Zebra Fische hat man sicher mittlerweile auch transgene Fische und verschiedene Strains. Oder wie sieht das da genau aus?
Das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil mit den Zebrafischen. Was wir machen können, ist, wir können sehr einfach die Gene manipulieren. Das kann in einer Seite sein, dass man zum Beispiel mit CRISPR oder anderen Mutationstechniken eine Mutation etablieren kann. Oder zum Beispiel, wie du sagst, Transgene etablieren. Und Transgene sind vor allem dann wichtig, wenn man gewisse Gewebe zum Beispiel mit einem fluoreszierenden Protein visualisieren will. Und das ist sehr einfach zu machen in einem Zebrafisch, vor allem weil die Fische ungefähr 200 Eier pro Woche legen können. Das heißt einfach, die Anzahl an Fischen, die wir produzieren können, ist sehr hoch. Aber es ist auch finanziell natürlich sehr wichtig, weil zum Beispiel mit Mäusen hat man viel weniger Junge sozusagen. Und es ist finanziell auch viel, viel schwieriger zu handeln als Zebrafische.
Ja, ich habe selbst mal ein bisschen mit Drosophilas, also mit Fliegen, gearbeitet. Es war nur ein Praktikum. Aber was mir da aufgefallen ist, dass dieses Einfügen von fremden Genen in den Organismus, also diese Transgene, das Erstellen von transgenen Tieren, relativ schwierig war. Und ich nehme an, da hat jetzt diese neue CRISPR-Methode auch ziemlich viel verändert. Oder einfacher gemacht, auch bei den Zebrafischen?
Ich denke durchaus, ja. CRISPR ist für viele Labore jetzt natürlich Highlight und es macht Arbeit viel, viel leichter. Man muss aber auch dazu sagen, dass sobald man zum Beispiel die Gene verändert, man muss dann sehr viel Zeit, viele Jahre damit verbringen, wirklich zu studieren, was diese Genveränderung wirklich in sich hat, wenn man Mutation hat. Also es klingt leider einfacher, als es dann tatsächlich ist, weil man dann einfach etablieren muss, was hat das dann wirklich für einen Einfluss. Und ich glaube, das ist dann, was wirklich die Arbeit für viele Jahre mit sich trägt.
Und vielleicht, wenn sich Leute so, sage ich mal, Forschung an Tieren vorstellen, denken die meisten wohl an Medikamententests und Shampoo-Tests. Werden Zebrafische auch für solche zum Beispiel Medikamententests verwendet? Oder ist das wirklich nur in der Grundlagenforschung ein Thema, der Zebrafisch?
Ich glaube, die Diskussion Tierversuche ist immer wichtig. Ich bin auch dankbar, dass du das ansprichst, weil natürlich eben viele Menschen denken an Tiere werden nur verwendet, um Einfluss von Rauchen oder von Medikamenten zu untersuchen. Nein, im Gegenteil. Vor allem Zebrafische sind in meiner Meinung nach für zwei Sachen extrem wichtig. Das erste ist wirklich fundamentale biologische Prozesse zu verstehen, die wir sonst nicht verstehen können. Zum Beispiel Schlaganfalluntersuchungen etc. können wir alle in Zebrafisch wirklich nachuntersuchen und nachstellen, was wir sonst vielleicht nicht so in diesem Sinne können. Das andere ist aber auch, wie du sagst, zum Beispiel Medikamentenforschung ist sehr wichtig, weil im Fisch können wir Medikamente einfach ins Wasser dazufügen und dann sehen, was passiert. Also wir müssen nicht die Medikamente füttern oder spritzen oder irgendwas, nein, sondern wir können das einfach im Wasser zufügen und dann schauen, zum Beispiel, schwimmt der Fisch schneller, geht dem ein bisschen schlechter, geht dem besser, ist der schneller etc. Und das sind einfach Dinge, wo der Fisch sehr wichtig ist, aber auch die Fische, die wir untersuchen, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu sagen, ist, dass die meisten Fische unter 5 Tage sind. Und das ist deswegen wichtig, weil es rechtlich kein Tierversuch als solches ist, weil zu dem Zeitpunkt die Fische das Nervensystem nicht gebildet haben, dass sie zum Beispiel unabhängig schwimmen können etc. Und das ist, ich glaube, sehr wichtig für mich persönlich, dass man moralisch und ethisch unterscheidet zwischen einem Tierversuch, der wirklich minimal invasiv ist, gegen einen Tierversuch, wo man wirklich sehr invasiv arbeitet. Also gibt es wirklich ein großes Spektrum.
Ja. Es ist ja generell so in der Medikamentenentwicklung, wo ich einen Background habe, ist es ja so, dass man sich quasi von der Fliege bis zum Menschen hocharbeitet. Also das wurde jetzt in den letzten Monaten zur Genüge diskutiert. Also Grundlagenforschung wird in der Regel an Fliegen oder Zebrafischen gemacht. Dann kommen dann mal die Mäuse. Mäuse werden übrigens von den Leuten, die ich kenne, gegenüber den Ratten bevorzugt, weil Ratten ziemlich soziale Tiere sind und zu denen stellt man als Forscher schnell mal eine Verbindung her. Deshalb sagen viele, ja, Mäuse sind mir eigentlich lieber. Dann geht es dann weiter.
Aber das Gleiche mit den Fischen.
Ja.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es ist das Gleiche mit den Fischen. Wir haben große Aquarien. Ja. Also falls jemand Lust hat, würde ich auf jeden Fall Zebrafisch-Aquarien googeln. Es ist ein Wahnsinn. Coole Einrichtungen mit Tausenden, Zehntausenden Fischen. Aber jeder arbeitet mit speziellen Tanks und Aquarien und jeder kennt seine Fische. Also man weiß zum Beispiel, welche Fische sind nervös, welche Fische sind öfters hungrig, welche sind ein bisschen neugierig. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Man muss immer auch sagen, es sind Tiere. Ich persönlich habe Verbindung mit allen meinen Fischen und finde es auch wichtig, dass man sagt, okay, man respektiert die Tiere auch als solche.
Ja. Okay, hast du auch schon mal welche nach Hause genommen? Also hast du zu Hause ein Aquarium mit Zebrafischen?
Leider nein, weil wir eben im Büro oder im Office so viele haben. Ich sehe die alle erst meine Haustiere.
Okay. Ja. Und dann bist du auch mit Aquariumsreinigung beschäftigt oder habt ihr dafür Bachelorstudenten, Studentinnen?
Es kommt drauf an. Also jetzt zum Beispiel am UCL in London haben wir ein eigenes Team und das Team ist dafür zuständig, dass sie die Fische füttern und schauen, ob den Fischen gut geht. Die reinigen die Aquarien, die schauen, dass die Wasserqualität stimmt. Die arbeiten mit uns Wissenschaftlern natürlich auch eng zusammen, um zu schauen, dass ja alles passt. Aber es gibt auch andere Labors, zum Beispiel in meinen Laboren davor, da haben wir immer Wochenendsbeschäftigung, war immer das eine aus dem Labor von uns, die Fütterung übernimmt und die Reinigung übernimmt. Ja. Also es ist schon auch der Fall, dass wir dann putten gehen und füttern gehen.
Ja, und dann ist natürlich die Bindung zu den Fischen noch enger, wenn man auch für sie sorgt.
Ne? Genau, ja. Genau.
Das eigentlich, wenn man auf deine Website geht, also es ist elisabethkugler.com, es ist .com, richtig? Mhm. Und ich glaube, der Link ist auch in deinem Profil auf Twitter. Was einem natürlich auffällt, ist die Mikroskopie. Also diese Bilder, diese farbigen, wunderschönen Mikroskopiebilder. Wie kriegst du da Farbe rein? Also ich nehme an, Zebrafische sind eigentlich, wie du gesagt hast, transparent. Also die leuchten ja nicht in allen Farben, oder? Wie kriegst du da diese farbigen Bilder?
Also wir haben kurz schon über Transgene gesprochen und das ist, was wir verwenden. Also in den meisten von diesen Bildern. Und Transgen ist im Prinzip, dass wir ein Gen suchen. Zum Beispiel, wir sagen, es ist ein spezielles Gen vom Gehirn. Und dann an dieses Gen können wir ein fluoreszierendes Protein ganz natürlich anhängen. Heißt, überall, wo wir dann Gehirnzellen haben, haben wir zum Beispiel ein grün fluoreszierendes Protein. Wir können das gleiche mit Blutgefäßen machen und zum Beispiel sagen, wir wollen alle Blutgefäße, dass sie in Rot sind. Und dann, um das wirklich aufscheinen zu lassen, verwenden wir Mikroskope, wo wir Laser haben. Und das ist dann ein physikalisches Prinzip, dass wenn wir Energie mit einem Laser auf die Proteine sozusagen leuchten, dass uns die Proteine Licht zurückleuchten. Und das ist dann, was wir sehen können mit dem Mikroskop. Und dann können wir sagen, okay, wir wollen das in grün haben oder wir wollen das in rot haben.
Ja. Und Und das sind dann ja oft auch Proteine oder diese Proteine, die dann man da reinkloniert, das sind ja auch oder einfügt, sind ja auch oft natürlichen Ursprungs, oder aus Quallen, aus Insekten.
Ja, das ist richtig. Ja. Ja, ursprünglich sind die meisten Proteine aus den Quallen und dann über die letzten Jahrzehnte sind sie optimiert worden und die Chemiker und Biochemiker haben es natürlich dann noch effizienter und noch besser gemacht, dass einfach die Proteine noch heller aufleuchten, schneller aufleuchten etc. Ja.
Und was benutzt du für ein Mikroskop? Ich nehme an, das ist nicht so ein wie man es kennt, so ein Standmikroskop, wie man als Kind hatte oder aus Filmen ja. kennt. Das ist, was ist das genau?
Ja, wir verwenden, wie du richtig sagst, viel größere Mikroskope. Und es gibt verschiedene Typen von Mikroskopen. Was wir verwenden, ist das sogenannte Konfokalmikroskop. Das ist, man kann sich das vorstellen, wie, es ist ein großer Tisch, wahrscheinlich so groß wie ein normaler Küchentisch bei den meisten Leuten zu Hause. Und dann hat man ein recht großes Mikroskop drauf. Das Mittelstück schaut aus wie ein normales Mikroskop, wo alles, was dann daran hängt, ist viel größer, weil wir einen Computer haben, in der Lasereinheit, in der Kühler und Temperatur etc. Also es ist viel komplexer wie ein normales Standmikroskop. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wir wollen was ganz Kleines auf einmal groß aufscheinen lassen.
Und da ein großer Teil von Mikroskopie auch als Hobby ist ja die Sample Preparation, also dass die Probe aufbereiten. Legst du da einfach ganze Fische drunter oder werden die zuerst getötet und aufgeschnitten und dann nur die Teile, die man anschauen will, unter das Mikroskop gelegt? Oder wie läuft das genau?
Also In meinem Fall, was wir machen, ist eben, wir verletzen die Tiere nicht. Wo wir können, schauen wir wirklich, dass wir die Tiere einfach nur, wie wenn man Vollnarkose hat, denen gibt man Anästhetikum und dann schlafen sie. Also heißt, der Fisch schwimmt dann nicht weg, es tut ihnen eben auch nicht weh. Und was wir dann machen können, ist, dass wir sie in Gelatine sozusagen einlegen kann. Und die Gelatine, desto kühler die Gelatine wird, desto solider wird. Das kann man sich dann vorstellen wie einen soliden Pudding, der einfach lange im Kühlschrank war. Also wenn man den Fisch in diesen Pudding gibt, dann kann der nicht wegschwimmen. Und das ist, wo wir dann die Fische einfach festhalten können, aber sie haben keine Schmerzen, weil sie eben im Prinzip einfach schlafen.
Okay. Und dann kann man natürlich auch, und was ich denke, was ziemlich wichtig ist, dass man auch lebende Tiere untersuchen kann, um die ganzen Prozesse zu beobachten. Ja. Auch. Ja. Ja. Jetzt habe ich auch gesagt.
Ja, und das ist vor allem, was wir. Oh, sorry.
Mach weiter.
Das ist vor allem, was wir eben auch untersuchen wollen, weil wir eben zum Beispiel im Sehvermögen, wir untersuchen die ersten 5 Tage, wo sich der Zebrafisch entwickelt. Und das ist, wo die Augenentwicklung wirklich rapide sich verändert, wo sich die Zellen zusammenfinden und strukturell verändern. Und was wir dann machen, ist, wir schauen dann nicht nur den Fisch für 5 Minuten an, aber wir maximieren wirklich die Zeit. Also wir schauen zum Beispiel den gleichen Fisch über Stunden und Tage an, wo möglich, dass man die gleiche Zelle zum Beispiel auch verfolgen kann und schauen kann, wie sich die individuelle Zelle verändert.
Okay. Und der Fisch bleibt dann da über Tage in der Gelatine eingespannt? Oder?
Ja.
Okay, cool. Was ich dann auch noch gesehen habe, sind diese wunderbaren 3D-Bilder. Also ich nehme an, das sind Rekonstruktionen, wo man einfach, ich denke, man diese werden aus mehreren Bildern erstellt. Oder wie funktioniert dann das genau?
Ja, so im Prinzip die Mikroskopbilder, die wir aufnehmen. Also in einer normalen Kamera hat man ein Bild. Aber zum Beispiel, wenn man sich MRI- oder CT-Bilder im Krankenhaus anschaut, das sind dünne Schnitte. Das sind mehrere Bilder. Ja? Das ist wie einfach mehrere Bilder durch den Körper. Und das Gleiche können wir mit dem Mikroskop im Fisch machen. Also wir nehmen verschiedene Bilder an verschiedenen Positionen auf. Also wir können zum Beispiel tief ins Gehirn hineinschauen und dann einfach durchscannen durchs Gehirn. Deswegen haben wir dreidimensionale Information. Und dann haben wir diese individuellen Bilder und nehmen die zum Computer. Und am Computer können wir dann 3D-Rekonstruktionen machen und dann können wir eben verschiedene Zellen nachverfolgen oder wir können schauen, wie sich zum Beispiel das Gehirn ausdehnt oder wie sich das Gehirn Falten anfängt.
Was ich denke, die Chance ist groß, dass vielleicht auch ein paar Leute aus der Informatik zuhören. Was für Tools, was für Algorithmen verwendest du da, um diese 3D-Bilder zu erstellen aus diesen 2D-Mikroskopaufnahmen?
Ich bin ein Riesenfan von Open Source Software. Und für mich die erste Wahl ist immer Fiji oder ImageJ. Ist diese Bildanalyse-Software, die von den meisten Biologen verwendet wird, ist ein sehr einfaches Graphical User Interface und man kann selber seine eigenen Algorithmen bilden. Aber eben weil es für Bildanalyse entwickelt worden ist, gibt es dort schon sehr viele, Algorithmen, die einfach vorhanden sind und die man dann selber verwenden kann.
Ja, das ist ziemlich cool. Also das ist eigentlich so das zur Mikroskopie. Jetzt, wie sieht das da aus? Mikroskopie, man könnte sagen, ja, so viel weiterentwickelt hat sich ja das Ganze nicht. Aber ja, wenn man daran denkt, dass jetzt auch Laser involviert sind und ziemlich interessante Algorithmen, um 3D-Rekonstruktionen zu machen. Wie sieht da die Zukunft aus? Gibt es da etwas, das man noch verbessern könnte oder ist da etwas Neues am Horizont?
Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die hoffentlich in der Zukunft noch kommen. Auf der Seite der Mikroskopie gibt es sehr viele neue Entwicklungen, zum Beispiel das Lichtscheibenmikroskop ist in den letzten 15, 20 Jahren wirklich hat so viele neue Türen für die Wissenschaft geöffnet. Das ist wirklich absolut fantastisch. Und natürlich gibt es andere Mikroskope wie 2-Photonen-Mikroskopie, 3-Photonen-Mikroskopie etc. Da gibt's sozusagen kein Limit auf der Seite der Mikroskopie. Und auf der Seite der Datenanalyse und Computer, ich glaube, das Wichtigste ist, dass unsere Daten immer größer werden und immer mehr werden. Und deswegen braucht man mehr Prozesse, um diese Daten zu analysieren. Und das ist, was wirklich meine Arbeit ist, nämlich Prozesse zu entwickeln, wo wir die Daten analysieren können. Dass man einfach anstatt nur Daten zu haben, dann am Ende auch quantitative Ergebnisse hat. Anstatt, dass man auf ein Bild schaut, dass man dann sagt, okay, dieser Fisch ist 2% größer oder sowas. Aber ich glaube, die Zukunft, und das ist wirklich, wo ich persönlich wirklich hoffe, dass ich in der Zukunft da arbeiten kann, ist digitalen Fisch zu erstellen zum Beispiel. Dass man sagt, man kann digital einen Fisch etablieren und den dann manipulieren. Also man braucht dann vielleicht in 30 Jahren nicht einmal mehr einen Tierversuch, weil man einfach digital einen Fisch hat. Und das Gleiche geht dann für digitale Mäuse oder digitale Fliegen und am Ende hoffentlich digitalen Menschen. Das wäre natürlich absolut.
Das ist natürlich ein sehr wichtiges und interessantes Interface, wo dann die Computer Science, also die Informatik, die Biologie mit Genetik, die experimentelle Biologie, alles so zusammenkommt und natürlich auch Chemie, die ganze wirklich sich die Wissenschaft trifft und die Physik ist natürlich auch wichtig, gerade wenn du sagst, ein 2- oder 3-Photonen-Mikroskop, das hat mich noch so interessiert. Was ist das genau?
Frag mich nicht zu viel, es ist nicht meine Expertise.
Okay.
Leider.
Ich kenne das Elektronenmikroskop und ich nehme an, das Photonenmikroskop ist ja eigentlich ein Lichtmikroskop, in dem man vielleicht ja, auch quantifiziert ein bisschen die Photonen. Nutzt, aber ja.
Ja, ich sollte es jetzt wissen, aber ich
kann es nicht. Kein Problem. Ja. Kein Problem.
Sorry.
Jetzt vielleicht noch so ein Thema, das ich weiß nicht, du bist aus Österreich, ich bin aus der Schweiz und normalerweise, wenn wir über Kugeln sprechen, dann geht es um Kristallkugeln beim Skifahren.
Ja.
So quasi, ja. Aber
oder Mozartkugeln in Tirol.
Oder Mozartkugeln, ja. Genau. Aber du hast ja eigentlich Kugeln im Fisch entdeckt, oder?
Ja. Es war ein bisschen ein Glückszufall. Mein Doktorat war über die Blutgefäße im Gehirn von Zebrafisch. Und Blutgefäße stellt man sich immer sehr stationär vor, also dass sie sich nicht bewegen und nicht verändern. Es war aber, desto mehr man wirklich diese Gefäße anschaut und vor allem im Fish Life anschaut, desto mehr sieht man einfach, dass sich diese Gefäße wirklich verändern. Und was ich dann entdeckt habe, ist dann ein Zellverhalten, was wir Kugeln genannt haben. Und Kugeln sind im Prinzip Ausbildungen, die wirklich wie runde Kugeln auf den Blutgefäßen sitzen. Und die sind wunderschön zum Anschauen, weil sie sich ausbilden vom Blutgefäß, dann manchmal verändern sie ihre Form und dann das dann zurückziehen in diese Blutgefäße. Und das ist dann, mein Doktorat hat sich dann eben in diese Richtung entwickelt. Und wir wissen einige biologische Fakten über diese Kugeln, aber leider wissen wir noch nicht, was für Funktionen sie wirklich haben. Also das ist hoffentlich in der Zukunft, findet man das heraus.
Okay. Und da arbeitest du jetzt nicht mehr weiter daran, oder? Da ist jetzt der nächste Doktorand, die nächste Doktorandin damit beschäftigt?
Wir haben Kollegen, die daran arbeiten. Mhm. Ich persönlich arbeite momentan nicht dran, habe aber einige Pläne, um theoretisch weiter daran zu arbeiten. Also nicht dann im Labor, sondern eher theoretisch. Aber das ist dann in der Zukunft.
Und jetzt dein Postdoc, ich habe das kurz nachgelesen, da geht es jetzt um ein neurovaskuläres Modell zu bauen, zu designen. Image-based ist auch so ein Thema. Und das ist eigentlich die Idee, die in diese Richtung an eine, soll ich sagen, eine, in Richtung digitale Zebrafisch geht? Oder ist das ein anderes Thema?
Ja. Das wäre der Traum, dass man eben ein digitales Auge stellen kann und dass man digital verfolgen kann, wie sich die Zellen im Auge entwickeln und wie dann sich eben das Sehvermögen entwickelt. Und für meinen Postdoc jetzt legen wir hoffentlich die Grundsteine, um das eben mikroskoptechnisch, aber eben auch computertechnisch zu entwickeln. Und da gibt es gewisse Zellen, die von sehr viel Interesse für uns sind. Das ist einerseits die Müller-Zellen und andererseits ist die Blutgefäße. Und das sind die zwei Zelltypen, die wir momentan wirklich fokussieren und dann hoffentlich in der Zukunft dann auch verschiedene Nervenzellen anschauen oder Photorezeptoren anschauen und das dann dieses Modell immer mehr weiterentwickeln.
Es ist ja, es geht ja vielleicht, das haben vielleicht einige gelesen, dass wie soll ich sagen, der Computerwurm, also von C. elegans, das ist so ein anderer Modellorganismus, der oft benutzt wird. Und da hat man eigentlich alle Nervenzellen digital nachgebaut. Ich denke dann beim Zebrafisch, der doch schon ein bisschen komplexer ist als dieser Wurm, da dauert das noch ein bisschen, bis man das ganze Gehirn digitalisiert hat, also das ganze Nervensystem.
Ja, leider. Aber eines Tages vielleicht, wenn wir die Daten und die Computer, die wirklich die Kapazität haben, wäre es ein Traum. Es gibt Forschung, wo gewisse Regionen oder gewisse Zeitpunkte immer mehr digitalisiert werden. Aber das Problem ist einfach, dass so viele Daten vorhanden sind, dass das einfach noch Zukunft braucht oder halt noch viel Zeit braucht in Zukunft.
Ja, ich denke, es ist jetzt eine halbe Stunde, plus minus ein paar Minuten. Was möchtest du noch erzählen? Hast du noch gerade etwas richtig Interessantes, das im Labor oder auch sonst wo geschehen ist? Oder,
Ich arbeite seit letzten Februar mehr oder weniger zu Hause. Okay. Also leider wenig Interaktion mit den Fischen. Ich glaube, das ist ich glaube, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, ist einfach mit dir zu sprechen. Es tut mir sehr leid, Hochdeutsch ist so schwierig. Aber es ist wirklich faszinierend, mit sich auszutauschen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach diese Multidisziplinarität auch wirklich hervorhebt, dass man sagt, es ist nicht nur Biologie, es ist nicht nur Computerwissenschaft oder Chemie, sondern dass man alle Wissenschaften zusammenarbeiten müssen, dass wir einfach mehr lernen und wirklich Wissenschaft aufbauen für die Zukunft.
Okay. Damit bin ich hundertprozentig einverstanden. Also ich arbeite auch gerne an diesen Interfaces, wo alles zusammenkommt. Und also vor allem bei mir natürlich, wo die Naturwissenschaft mit der mit der Computer Science, mit der Informatik zusammenkommt. Und das, denke ich, ist bei dir ja auch so ein ähnliches Gebiet.
Ebenfalls. Ja, aber ich komme eben sehr von der Biologie, ja. Also für mich ist Computer und Algorithmen immer noch schwierig. Aber es ist schön, dass man eben auch in diese anderen Felder sich bewegen kann und dann was lernen kann. Und ich glaube, man lernt sehr, sehr viel. Ja. Einfach nur, wenn man mit anderen Wissenschaftlern spricht und dann von denen lernt.
Genau. Ja. Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank. Du hast mal noch geschrieben, dass es interessant wäre, meinen Dialekt zu hören. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich denke, den versteht man nicht wirklich. Also wenn ich jetzt auf Schweizerdeutsch vorrede, verstehe ich sehr wahrscheinlich nicht so viel.
Doch, das verstehe ich schon.
Gut. Okay.
Ich glaube, Deutsch, also Tirolerisch und Schweizerdeutsch sind sehr ähnlich.
Ja, dann machen wir das so, dass wenn wer zuhört, wenn alle Zuhörer mein Schweizerdeutsch verstehen, kann man das in Zukunft, und ich denke, ich finde das eine gute Idee auch selbst, wenn ich mich ein bisschen selbst loben kann. Ich möchte das noch öfters machen, dann mache ich das dann in Schweizerdeutsch. Ja.
Oh, das ist die Frage, wie viele dich dann verstehen.
Genau, das ist das Problem. Oder dann vielleicht auch mal Englisch, je nachdem. Ja, okay. In diesem Fall herzlichen Dank.
Danke
viel
dir.
Erfolg bei deinem Postdoc. Bleib gesund. Ich hoffe, du bist
auch
ziemlich nah an der Impfung. Oder?
Erste schon erledigt, okay, Gott sei Dank. Und dann hoffentlich bald die zweite.
Ja. Ja, hier sollte es auch bald losgehen, hoffe ich. Ja, awesome. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und herzlichen Dank. Merci vielmals.
Danke dir auch und schöne Grüße an die Alpen.
Werde ich machen. Ja, okay. Schöne Grüße an die Themse.
Richtig aus. Dankeschön.
Okay, also. Ciao. Okay. Danke.
Ciao. Tschüss.
Okay. Vielen Dank zum Zuhören, wenn noch da ist. Ich hoffe, es war ich hoffe, es war spannend. Ich schau mal, wie die Aufnahme war. Dann lade ich das hoch. Und teile es dann auch nochmal auf Twitter, vielleicht irgendwo als Podcast oder so. Muss ich noch schauen, wie es so läuft mit der Zeit und ob es verständlich aufgenommen wurde und ich meine eigene Stimme ertrage. Vielleicht lade ich es dann einfach so hoch. Aber auf jeden Fall mache ich es verfügbar. Okay? Schönen Abend noch allerseits und bleibt gesund. Tschüss zusammen.